Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich bei Links, Rechts, Mitte, dem Duell der Meinungsmacher. Wir befassen uns heute mit zwei Themen. Ist der digitale Impfpass tatsächlich das Ticket in die Freiheit? Amtierende und ehemalige Minister und Spitzenbeamte sind im Visier der Justiz. Ist das ein Skandal oder ist alles halb so wild? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Isabel Daniel ist stellvertretende Chefredakteurin und Politik-Insiderin bei der Tageszeitung Österreich. Sie sagt, solange man kein Angebot für eine Impfung hat, kann man natürlich auch keinen Impfpass machen. Roland Tichy ist Publizist und Gründer des konservativen Meinungsmagazins Tichys Einblick, das in München erscheint. Er meint, wenn wir wieder Zeit haben, müssen wir über die EU nachdenken. Miriam Holstein ist Chefreporterin für Politik in der Funke Gruppe Deutschland. Dieser Medienkonzern gibt Dutzende Zeitungen heraus. Sie sagt, man muss wirklich gut vorbereitet sein, sonst wird der digitale Impfpass eine neue Konfliktquelle. Christian Nusser ist Chefredakteur der Gratistageszeitung Heute. Er sagt zu den geplanten Änderungen beim Lockdown, ich hätte mit den Öffnungen noch zugewartet. Starten wir mit dem Vorstoß von Bundeskanzler Kurz beim EU-Gipfel. Er hat dort einen grünen Impfpass gefordert und Bundeskanzlerin Merkel pflichtet ihm bei.
Der digitale Impfnachweis, hier sind sich alle einig, dass wir so etwas brauchen. Wir haben uns in Deutschland ja entschieden, dass wir einen solchen nationalen Impfausweis entwickeln.
Reisen und Kulturveranstaltungen wären dann für Geimpfte wieder möglich. Herr Tichy, kann das Ticket in die Freiheit sein?
Das kann es nicht sein, weil es keinen Impfstoff gibt. Ich meinte, das ist so eine Lachnummer dieser Kanzlerin. Wir haben in Deutschland bisher in etwas über 2 Monaten gerade 4% der Bevölkerung geimpft. In Wirklichkeit nur Menschen über 80. Und jetzt so ein Impfpass hier. Wenn wir bei der Geschwindigkeit, die hier zu prognostizieren ist, hören wir vorne auf und müssen hinten wieder anfangen, weil das Ganze schon zu alt ist. Mit anderen Worten, es geht nicht. Wer von Impfpflicht, Impfpass spricht, muss erst Impfmaterial zur Verfügung stellen. Und es gibt noch etwas. Wir können keine Zwei-Klassen-Gesellschaft machen zwischen Menschen, die geimpft sind, zufällig oder nicht, und Menschen, die aus Gründen zum Beispiel ihrer Gesundheit sich nicht impfen lassen können. Das ist die Haltung einer Regierung, die grundgesetzliche Regelungen, die Menschenrechte als Akt ihrer Allmacht meint, statt dass es unveräußerliche Rechte der Menschen sind. Das ist der Ausdruck einer ganz fiesen Staatshaltung.
Jetzt sagt ja die Politik in vielen Ländern, das Tempo der Impfungen wird sich ganz erheblich beschleunigen. Derzeit sind wir vielleicht bei 4%, aber wir werden in Kürze ja wesentlich größere Zahlen haben. Diesen Beteuerungen glauben Sie nicht?
Ja, nachdem bis bisher war, kann man es ja nicht glauben. Ich meine, es geht ja jetzt darum, dass diese Impfzentren wohl auch nicht funktionieren. Wir werfen ja Impfstoff weg. Wir haben eine staatliche Organisation aufgebaut, die wie jede staatliche oder sozialistische Organisation eines tut, sie funktioniert nicht. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, der Impfstoff altert. Das ist wie bei der Grippeschutzimpfung. Sie müssen zweimal impfen. Bei dem Tempo, das wir im Augenblick haben, selbst wenn wir es beschleunigen und irgendwann wird es schon schneller gehen, bedeutet es, wenn Sie da fertig sind, müssen Sie hier wieder anfangen und die in der Mitte haben nichts. Also mit anderen Worten, die Regierung, glaube ich, will von ihrem kompletten Desaster. Und es gibt in der Nachkriegsgeschichte wenig Situationen, in denen eine Regierung so versagt hat. Sie will von ihrem Komplettversagen ablenken und den Menschen die Schuld geben, die nicht geimpft werden können und ihnen dann die Rechte wegnehmen. Das ist eigentlich ein demokratischer Skandal.
Frau Daniel, es ist das Reizwort Impfpflicht gefallen. Wie stehen denn Sie dazu?
Also ich glaube erstens nicht, dass es eine Impfpflicht geben wird. Ich glaube, dass es früher oder später diesen digitalen Impfpass dafür sehr wohl geben wird. Und ich glaube, dass da die Wirtschaft ehrlich gesagt noch viel mehr mitreden wird als die Politik. Wir sehen es ja jetzt schon, es gibt Fluglinien, die sagen, bei uns können nur noch Geimpfte dann mitfliegen. Wir sehen Hotels, ich glaube, das sind deutsche Anbieter in Spanien, die sagen, zu uns können dann nur noch Geimpfte kommen. Und natürlich haben die Länder Angst, dass dieser Kreislauf der Pandemie sich sonst unendlich fortsetzt. Rat setzt und sagen, da muss man was machen. Wo ich übereinstimme ist, man kann natürlich nicht sagen, und wir haben, glaube ich, nicht einmal 3%, die durchgeimpft sind, das heißt, die beide Stiche bekommen haben. Jetzt kann ich noch nicht sagen, ich mache einen Impfpass, weil damit gebe ich ganz vielen Menschen, die sich gern impfen lassen würden, gar nicht die Möglichkeit, diesen Impfpass zu kriegen. Also das geht nicht. Ich glaube aber, dass ab April, Mai das Angebot wirklich viel, viel größer werden wird. Es kommt ja noch ein Impfanbieter. Johnson & Johnson ist vor der Zulassung. Da wird es nur einen Stich brauchen. Das kann man über Hausärzte machen. Das können dann auch Länder wie Österreich, die im Unterschied zu Deutschland keine großen Impfzentren vorbereitet haben.
Noch nicht, muss man sagen.
Noch nicht, das ist aber ein Fehler in Wirklichkeit. Aber über Hausärzte könnte es dann gehen. Schaffen und dann in Richtung Sommer würde ich tatsächlich auch einen Impfpass, so wie es Israel derzeit hat, machen.
Wer wird denn aus Ihrer Sicht, Herr Nusser, in allernächster Zukunft reisen können? Werden sich da bestimmte Gruppen richten können oder wie sehen Sie das?
Naja, die Vorstellung, dass im Sommer Bürgermeister auf Gran Canaria urlauben und über 70-jährige Kreuzfahrt machen und die anderen daheim sitzen, ist jetzt nicht das, was ich mir für den Sommer 21 gewünscht habe. Aber so wie es ausschaut, ist es im Moment realistischer, als man es vielleicht vermutet. Von der Infrastruktur hätte Österreich einen Vorteil, weil wir natürlich die Testzentren verwenden können, die an sich ganz gut funktionieren, wo wir auch über Apotheken und kleinere Einheiten, vor allem in den Ballungsräumen, schon ganz gut aufgebaut haben. Ich halte es auch für ein bisschen absurd, jetzt von diesem Pass zu reden. Ich glaube aber, dass der Politik hier das Heft aus der Hand genommen wird und dass man schon dabei ist, das zu tun. Es gibt ja schon sehr viele Länder, auch in unmittelbarer Nähe von uns, die einfach sagen, wir lassen Menschen mit Impfung einreisen. Also es sind auch Polen, Rumänien, da gehören Estland dazu, Island, da gehören die Seychellen dazu, Madeira etc. Es gibt ganz viele Länder, die sagen, jemand, der geimpft ist, kann kommen. Das heißt, möglicherweise entscheidet die Politik irgendetwas, was die Menschen schon längst oder die Länder und die Politiker in den Ländern schon selbst längst entschieden haben.
Wobei man kann ja keinem privaten Unternehmen untersagen, auch was Frau Daniel gesagt hat, dass der Zutritt reguliert wird für jene, die geimpft sind. Das ist ja durchaus zulässig.
Ne? Natürlich, aber hier passiert ja etwas, was wir schon über die letzten Monate auch beobachtet haben, dass die Politik einfach zu träge ist, um gewisse Entscheidungen zu treffen und dass die Menschen halt einfach das Heft selber in die Hand nehmen.
Mhm. Aber da würde ich Ihnen widersprechen. In einer Situation, in der wir Diskriminierungsverbote auf jeder Ebene abbauen, kann so ein elementarer Vorgang der Diskriminierung nicht aufrechterhalten werden. Wissen Sie, ich bin ja kein Impfgegner. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass wir eine Bevölkerung haben, die zum großen Teil oder ein großer Teil auch nicht geimpft werden kann und darf. Wollen wir die für immer ausgrenzen? Wollen wir wirklich bei jeder Diskothek und bei jedem Restaurant sagen, du darfst und du darfst nicht oder umgekehrt? Das wird so nicht gehen. Das ist nicht eine Gesellschaft, wie wir sie uns wünschen. Und ich glaube, dass jedenfalls, wenn man nach klassischem liberalen Rechtsverständnis vorgeht, ein Diskriminierungsverbot an der Stelle weiter besteht.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den ganz kurz nur zwischen dem Land selber, also im Staat selbst, kann ich natürlich keinen, der aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, diskriminieren. Das steht außer Streit. Ich glaube aber, dass ich als Unternehmer, und das ist der Punkt, oder ein Hotel kann entscheiden, wenn es privat geführt ist, in Italien, in Spanien, ob es Deutsche oder Österreicher geimpft oder nicht geimpft reinlässt.
Wenn Sie jemanden bei einer Vergabe einer Wohnung benachteiligen, weil Ihnen zum Beispiel seine Hautfarbe nicht gefällt, dann werden Sie bestraft. Wenn Sie jemanden benachteiligen, weil er eine Frau ist oder ein Mann oder was auch immer, wenn Sie solche Benachteiligungen ausnutzen, werden Sie bestraft. Kann man nicht vorstellen, dass man das bei Impfungen nicht auch macht.
Also bei Restaurants gibt es ja ein Haus, Recht. Und dann kann natürlich darüber entschieden werden, wenn es nicht anhand von Kriterien wie des Geschlechts oder der Religion ist, dann können natürlich die Betreiber das selbst entscheiden. Und ich glaube, für die Wirtschaft ist es auch ein wirklich wichtiges und gutes Mittel, schneller wieder zu einem Zustand, für die sehr gebeutelte Wirtschaft, schneller zu einem Zustand der Normalisierung zurückzukommen. Und wie Sie ja schon gesagt haben, es wird auch ein Signal sein oder eine Ermutigung für Menschen, die sich noch überlegen, ob sie sich impfen lassen sollen. Und wenn sie das dann sehen, dass sie sich auch impfen lassen. Ich finde einen anderen Punkt, der hier schon ein bisschen anklang, ganz heikel, nämlich wenn staatliche Maßnahmen daran gebunden sind. warum? Es gibt schon Länder, die Impfungen abverlangen, wenn man einreisen möchte. Zum Beispiel Uganda braucht man eine Gelbfieberimpfung. Ja. Aber wir haben hier sowohl in Österreich als auch in Deutschland ein ganz klares politisches Versprechen gehabt, dass es keinen Impfzwang geben wird. Und wenn jetzt so ein digitaler Impfpass mit staatlichen Regeln kommt, dann wäre es tatsächlich ein Impfzwang durch die Hintertür. Und ich glaube, es ist der falsche Weg. Ich glaube, man muss die Menschen ermutigen, dass sie sich impfen lassen.
Das wäre meine Frage in die Runde. Wie kann man Menschen, die sich derzeit nicht impfen lassen wollen, dazu bewegen, das doch zu tun? Und wie geht man mit denen dann um?
Das ist doch das Komische, eine Diskussion. Leute, die sich impfen lassen wollen, kriegen keinen Impfstoff. Das ist ein Fakt. Ja, ich kenne Leute, die fliegen nach Dubai, angeblich, weil man sich da impfen lassen kann.
Ist ein Geschäftsmodell geworden, ein Geschäftsmodell, oder wird eines?
Oder wird ein Geschäftsmodell. Und gleichzeitig reden wir von Zwang. Ich meine, da passt doch irgendwie in der Logik was nicht zusammen. So, ich würde doch sagen, diejenigen, die sich impfen lassen wollen, sollen sich gerne impfen. Das kann man ja auch freigeben. Endlich fangen die auch in Deutschland an, den Impfstoff, der nicht verbraucht wird, nicht wegzuwerfen, sondern an Jüngere zu vergeben. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, dass die Impfdosen weggeschmissen haben. In Berlin war es zum Beispiel so, wenn da was übrig geblieben ist, hat man die Streifenpolizisten dazu telefoniert. Bloß sind die jetzt auch schon alle durchgeimpft. Also mit anderen Worten, wir haben ein völlig wahnwitziges System und reden dann von Zwang, von Vorschriften. Die Freiwilligkeit wäre doch viel positiver, wenn die Menschen das Gefühl haben, es ist was Gutes, entsteht ein Wettbewerb. Und es gibt ja auch partiellen Wettbewerb. Wir haben Politiker, die sich vorgedrängelt haben, das finden wir ganz schlimm und so weiter und so fort. Es gibt also genügend Menschen, die sich impfen lassen wollen und die sollen sich impfen lassen. Und wir wissen auch, wenn die Durchimpfung ungefähr bei 60% liegt, dann ist das Thema eh erledigt. Mhm. Mit anderen Worten, da wird ein Popanz an Zwang und Pflicht aufgebaut, der im krassen Widerstand steht zu dem, was tatsächlich notwendig und richtig ist.
Also, was wir ja im Moment in Österreich sehen und ich glaube in Deutschland ist die Quote sogar noch höher, es sind ja immer mehr bereit, sich impfen zu lassen. Ich glaube, desto näher wir zum Sommer kommen, desto größer wird das Problem mit jenen werden, die sich dann doch nicht impfen lassen wollen. Und da wird man extrem auf Aufklärung setzen müssen. Ich persönlich würde den Vorschlag der Apothekerkammer da auch prüfen, dass man auch in den Apotheken impfen kann. Das hat ein Staat wie Frankreich zum Beispiel in dieser Pandemie jetzt sehr wohl freigegeben, weil desto niederschwelliger das Angebot ist. In die Apotheke geht jeder einmal. Es ist in der Nähe. Desto leichter kriegst du die Leute dann auch dazu zu impfen. Ich glaube, ganz essentiell ist, dass man diese ganzen Verschwörungsmythen rund um das Impfen, und ich kriege das ja selber auf den sozialen Medien mit, was da für Geschichten sind, wirklich sehr transparent da entgegentritt, dass man unterscheidet zwischen jemand kriegt nach einer Impfung Fieber, was eine ganz normale Impfreaktion ist, was ich auch bei der Influenza-Impfung oder sonstige Impfungen haben kann. Und eben den ganzen Schauermärchen, die da erzählt werden.
Mhm. Ein Punkt, der sehr viel Aufsehen erregt, wurde schon angesprochen. Politikerinnen und Politiker, die sich vordrängeln, wie wir gehört haben. Man könnte das ja auch genau umgekehrt sehen. Man könnte sagen, es gibt eine Vorbildwirkung von Politikerinnen und Politikern. Wie sehen denn Sie das? Soll sich Frau Merkel zum Beispiel bevorzugt impfen lassen? Sollen sich Regierungschefs anderer Länder bevorzugt impfen lassen?
Also es ist ja auch immer eine Frage der gesellschaftlichen Mentalität. Und ich glaube, in Deutschland spielt die Verteilungsgerechtigkeit eine ganz große Rolle. Und deswegen ist ja auch diese Priorisierung so wichtig, dass man Kriterien hat, anhand derer man sagen kann, diese Gruppe ist jetzt als erste dran. Und dass die Gruppe mit dem höchsten Sterberisiko und diejenigen, die wirklich, ich sag mal, an der Corona-Front arbeiten, die Ersten sind, das leuchtet ja allen ein. Ich würde allerdings sagen, vielleicht nicht die Politiker, aber es wäre gut, wenn sich andere Prominente in einer Impfkampagne impfen lassen würden. Und da muss man nur mal in die Geschichte schauen. Es war ja immer so, dass es Vorbehalte gab. Und es gibt zum Beispiel ein ganz hübsches kleines Filmchen, was man bei YouTube nachgucken kann, wie sich Elvis Presley hat gegen Kinderlähmung öffentlichkeitswirksam hat impfen lassen. Und dann natürlich viele seiner Fans auch danach dazu bereit waren. Ich glaube, wir brauchen viel mehr solche positive Impulse. Auch Leute, die dann schildern, was für Folgen das hat. Und dass es aber letztendlich keine gravierenden Langzeitfolgen hat.
Also ich glaube weniger an die Vorbildwirkung von Politikern oder Prominenten, Also ich würde mich jetzt nicht impfen lassen, weil Howard Carpendale sich impfen lässt oder Sebastian Kurz. Also würde mich zusätzlich motivieren, sagen wir mal so. Wir führen
die beiden spielen vielleicht in unterschiedlichen Ligen.
Auf Augenhöhe vielleicht, ja. Auf jeden Fall ist die Diskussion ja ein bisschen überhöht, weil wir haben ja die in unterschiedlichen Etappen schon erlebt. Wir hatten ja im Dezember die großen Ängste, es wird sich niemand impfen lassen. Dann kam der Impfstoff, dann hatten wir die Diskussion, es ist zu wenig da. Dann kam ein anderer Impfstoff, den wir nicht wollten. Dann wollten die Leute sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen. Dann kam AstraZeneca nicht. Dann wollten alle den Impfstoff haben, der nicht verfügbar war. Also es ist in Wirklichkeit eine Diskussion, auch bei diesem Impfpass, glaube ich, die sich ein bisschen im Kreis dreht. Und ich bin optimistischer, dass wir irgendwann in die Situation kommen, dass wir ohne viel Zwang 70% erreichen, was ja an sich das wünschenswerteste Ziel, glaube ich, von jedem ist. Es ist ja niemand dafür, dass das unter Zwangsmaßnahmen erfolgt. Ich glaube, da gehört sich eine relativ große Einigkeit in der Gesellschaft.
Für große Aufregung hat in den letzten Wochen das Grenzregime gesorgt, nämlich die Grenzkontrollen, sei es in Tirol, sei es jetzt von Berlin gegenüber der Slowakei. Ist das eigentlich mit dem europäischen Gedanken vereinbar, Herr Tichy?
Naja, wir haben wahrscheinlich im Frühjahr letzten Jahres zu spät solche Grenzen geschlossen, weil es die Ideologie der Regierung war, es darf keine Grenzen geben. Also zunächst haben wir die USA ihre Flüge oder den Verkehr nach Europa gestoppt. Natürlich war es in einer bestimmten Situation richtig, verschiedene Gruppen voneinander abzugrenzen, damit da kein Übertrag stattfindet. Das haben wir nicht gemacht. Und dafür sperren wir jetzt Grenzen zu, wo es allmählich ein bisschen kleinräumig wird. Und heute sind wir in einer Situation, Mensch, längst angelangt, dann musst du dir die Frage stellen, willst du gesund sein oder willst du gesetzeskonform sein? Ja? Also wenn die Grenzen so eng gezogen werden, wie zum Beispiel in vielen deutschen Städte, dass die Leute nicht mehr an die Frischluft schneisen dürfen, dann werden sie krank, weil wir brauchen frische Luft für die Lungen, wir brauchen Sonne für unser Immunsystem. Das hilft uns, gesund zu sein und auch gegen den möglichen Attacke des Virus ein bisschen widerstandsfähiger zu sein. Die Leute in ihre Wohnungen einzusperren, ist verkehrt. Und es ist auch verkehrt, wenn die Hamburger nicht an die Ostsee dürfen und die Berliner nicht nach Mecklenburg-Vorpommern, wenn sie da ausgewiesen werden, wie zum Teil, weil je weiter die Leute auseinandergehen und in diese Ferienregionen gehen, umso weniger Ansteckung gibt es da. Am schlimmsten ist die Ansteckung in den Ballungszentren. Da werden jetzt die Leute zusammengesperrt, dass jetzt so schön war und so Schnee war, dürften die Frankfurter nicht in den Taunus. Mhm. Das ist ein Wahnsinn, ist das. Also wer hier gesetzeskonform sich verhält, wird krank, sage ich mal jetzt etwas polemisch überspitzt, um deutlich zu machen, es ist nicht alles gut, was Menschen an ihrer Bewegung hindert. Sie brauchen Bewegung. Sie brauchen Sport, sie brauchen Luft, sie brauchen Sonne. Das wissen wir doch seit 200 Jahren.
Diese Grenzkontrollen, Frau Daniel, die ja sogar innerhalb von Österreich auch stattfinden, zum ersten Mal in der Geschichte oder auch gegenüber anderen Ländern. Wie sehen Sie das?
Also es geht ja nicht darum, dass man jemanden ärgern will und deswegen diese Grenzkontrollen macht, sondern es geht um eine Mutante, also dieses B1351-Variante, die unter Umständen die Wirksamkeit von Impfungen absenkt. Ich finde es persönlich richtig. Ich möchte nur eins dazu sagen, ich glaube auch nicht, das müssen Sie dann beantworten, dass in Deutschland irgendjemand in seinen Wohnungen eingesperrt wird. Bei uns gibt es das jedenfalls nicht. Lockdown ist hier extrem locker ausgelegt. Man kann jederzeit rausgehen, man kann jederzeit Sport machen. Es haben nur gewisse Sachen nicht offen. Ich finde das Zonenmodell, wie wir es in Italien haben, absolut richtig. Da gibt es eine Mobilitätsbeschränkung. Und da geht es darum, dass man leider weiß, dass Zonen mit einem hohen Infektionsgeschehen, wenn die in die Nachbarzonen fahren, wird sich einfach das Virus immer weiter zirkulieren. Also was Sie richtig gemeint haben, am Anfang der Pandemie hätte man natürlich reagieren müssen auf China, dann auf natürlich auf die Lombardei. Aber das hat ja keinen Ausweis oder keine Herkunft, ein Virus, sondern wenn es einmal irgendwo ist, dann greift es die Nachbarstaaten an. Das heißt, wenn ich die Mobilität kurzfristig einschränke, schütze ich eigentlich alle und verhindere, dass wir jedes Mal das gleiche Theater haben. Wir haben ein kleines loderndes Feuer irgendwo. Wir reagieren nicht, wir schauen einfach nur zu. Und dann wundern wir uns, wie aus dem Feuer ein Flächenbrand wird.
Ist ein theoretisches Modell, nicht? Wir wissen seit der Heinsberg-Studie, dass die Ansteckung sehr viel geringer ist, dass sie kaum überspringt auf andere Gruppen, dass die Mortalität überschätzt wird. Das alles wissen wir. Und wir haben ein Problem.
Mindestens 30% Ansteckung.
Und wir haben, dafür ganz kurz, lesen Sie Hendrik Streeck, das ist so.
Die aktuellen Mortalitätsraten liegen bei 1,8% im Vergleich zur Grippe, die liegt bei 0,5%.
Ja, und wir sind aber in der Debatte von 3,8% ausgegangen. Also ich bin ja froh, dass Sie mich unterstützen. Eben, das ist ja mein Argument. Wir haben, wissen dieses seit Juni und danke, dass Sie es bestätigen. Das heißt mit anderen Worten, und es kommt etwas dazu, da würde ich Sie um Bedenken bitten, das kann man kurzfristig machen. Aber wir machen den Zirkus jetzt über ein Jahr. Und über ein Jahr kann man bestimmte Sachen eben nicht durchziehen, weil dann der Widerstand der Bevölkerung wächst. Man hat scharfe Maßnahmen kurz oder wenn man sie sehr lang zieht, wächst ein Widerstand, dass sie in sich zusammenbrechen. Weil die Leute müssen raus, die Leute müssen arbeiten, die Kinder müssen in die Schule, die wollen ihre Familien, die wollen ihre Alten wiedersehen. Das ist ja der Zustand. Als ich gestern durch Frankfurt gegangen bin, hat keiner mehr Maske gehabt. Die Leute haben es bis hierher satt, weil sie es nicht mehr ertragen, obwohl ich persönlich die Maske durchaus für vernünftig halte. Darum geht es nicht. Das heißt, so theoretische Konstrukte, wir müssen, die werden nicht mehr funktionieren. Das ist der Zusammenbruch.
Wir haben das ja nie gemacht. Wir haben ja nicht im Kleinen reagiert. Hätten wir von Anfang an, sobald es irgendwo eben dieses lodernde Feuer gibt, reagiert, hätte man wahrscheinlich sehr viel eingefangen. Wir haben immer nur darüber geredet, dass wir das machen hätten können. Haben ja auch die deutschen Länder nicht gemacht.
Zu den Grenzen was sagen, weil ich es anders sehe. Ich glaube, der Grundfehler in Europa war, dass man es eben in Nationalstaaten gesehen hat. Dem Virus ist eine Staatsgrenze relativ wurscht. Und wir sind da in einen komischen Länder- und Staatenvergleich eingestiegen, wo wir in Wirklichkeit geschaut haben, sind jetzt die Tschechen besser oder schlechter als wir und was schaffen die Italiener?
Was dann wieder auf den Kopf gestellt wurde, 6 Wochen später.
Natürlich. Und das Problem war ja in Wirklichkeit, dass sich Europa nicht gefunden hat und das so definiert, dass wir sehen das als Gesamtgebiet. Es bricht in einer Region, egal in welchem Land das liegt, das aus. Und in dieser Region muss ich etwas tun, die muss ich abschotten. Also ich habe nie ganz verstanden, warum wir immer kleinräumiger und immer staatlicher geworden sind, wo es doch wo jeder dann eigene Landerechte gehabt hat. Jeder hat die chinesischen Flüge oder die südafrikanischen oder wo auch immer anders behandelt als das andere Land. Und ich habe nie ganz verstanden, warum man das, diese Chance EU nicht genutzt hat in diesem Bereich.
Europa ist ein wichtiges Stichwort, Frau Holstein. Wer hat denn Ihrer Meinung nach in dieser ganzen Sache versagt? War das die EU, die EU-Kommission oder waren vielleicht auch die Nationalstaaten zu wenig aktiv, zu vertrauensvoll? Wie sehen Sie denn das?
Also da tragen natürlich alle miteinander Verantwortung. Und ich finde es immer wichtig zu sagen, es war gut, dass die Verhandlungen von der EU, also die Formalität, dass die Verhandlungen von der EU geführt wurden, von der EU-Kommission, das war richtig, weil ich glaube, dass der europäische Gedanke wahnsinnigen Schaden genommen hätte, wenn jeder Nationalstaat das für sich verhandelt hätte und dann die Deutschen wahrscheinlich relativ gut da gestanden hätten und kleinere Nachbarländer nicht. Und wir haben schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, nämlich als in Italien die erste Welle ausbrach und die Deutschen erstmal gesagt haben, Schutzmasken behalten wir alles für uns, Exportverbot. Und die hatten da schon Triage in Italien. Und da haben die deutsch-italienischen Beziehungen haben da schon wahnsinnig drunter gelitten. Also, dass die EU verhandelt hat, richtig. Aber wie dann verhandelt wurde, katastrophal. Also, es hätte ja Chefsache sein müssen. Und das war es offenbar nicht. Oder hat jemand verhandelt, der sich nicht auf Einkaufspolitik verstand. Ich finde, es wäre eine große Chance für die EU gewesen, zu sagen, wir kaufen sehr großzügig ein. Und da hätten alle Staaten aber auch mitziehen müssen. Ja, also da wurde natürlich dann auch ein Preis rumgemeckert von jedem einzelnen Staat. Und wenn wir dann zu viele Impfdosen gehabt hätten, dann hätte man ganz großzügig auch sagen können, dann geben wir auch an die Länder ab, die nicht europäisch sind und die sie dringend brauchen. Also das wäre eine schöne Geste gewesen, das hätte den europäischen Gedanken gestärkt. Und es wurde einfach sehr schlecht verhandelt. Und da trägt auch Angela Merkel Verantwortung, die darauf gedrungen hat, dass die EU-Kommission übernimmt. und die die EU-Ratspräsidentschaft innehatte und das offenbar auch nicht genügend betrieben hat.
Wie ist das aus österreichischer Sicht, Frau Daniel, Herr Nusser? Es war ja so, dass auch österreichische Spitzenbeamte in dem zuständigen EU-Gremium drinnen waren, das die Beschaffung der Impfstoffe vorbereiten sollte. Da könnte man auch sagen, die Nationalstaaten bzw. deren Abgesandte haben versagt.
Ja, es war in der EU eine Abteilung zuständig, die in Wirklichkeit eigentlich keine wesentliche Rolle gespielt hat über viele Jahre. Die war dort eigentlich egal, wurde von kleinen Ländern besetzt. Wir hatten den Herrn Auer da drin, der für die Vizedirektor der Beschaffung war. Das Problem des Herrn Auer ist unter anderem, dass er keine Gesprächsbasis mit der Pharmaindustrie hatte, was man auch aus verschiedenen Äußerungen von ihm ablesen kann. Das heißt, die EU hat in Wirklichkeit aber etwas anderes vorher versäumt, nämlich sie hat kein Wissen gehabt. Das Problem war ja, dass die Amerikaner, die Chinesen, die Kanadier, die Israelis schon im Frühjahr wussten, oder geahnt haben oder durch einen guten Geheimdienst in Erfahrung gebracht haben, welcher Impfstoff sich entwickeln wird und welcher nicht. Die haben gewusst in Wirklichkeit, was sein wird, haben dort Partnerschaften begonnen.
Sie haben Geld in die Hand genommen.
Auch die Briten haben ja 7-mal so viel Geld in die Hand genommen wie die EU. Und haben dann gekauft, als die EU noch nicht einmal in einer Entscheidungsreife war. Das heißt, hier ist ja viel Zeit ins Land gezogen, auch mit seltsamen Argumenten, dass Pfizer hätte 50 oder 55 Euro verlangt. Ich meine, also ein Lockdown kostet 1 oder 1,7 Milliarden in der Woche. Das heißt, man hätte in Wirklichkeit das mit dem Geld ohne weiteres hinten anschieben können. Also hier sind viele Versäumnisse und ich sehe das ähnlich. Die EU hat in Wirklichkeit eine erzählte Chance versäumt, sich als etwas zu positionieren, was sie immer sein wollte, ein gemeinsames, starkes Projekt.
Schwächt das jetzt den europäischen Gedanken eigentlich? Weil viele haben ja darauf vertraut, dass die Union sozusagen für uns sorgt und genau die richtigen Schritte trifft mit ihrem sehr großen Apparat. Das muss man ja auch dazu sagen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube ja, dass die EU, und das kommt ja auf die Ursprungsfrage zurück, sind wir ja alle. Und wir wissen, dass der Clemens Martin Auer als Vizebeschaffer in dieser Kommission natürlich eine Rolle gespielt hat. Wir wissen auch, dass zum Beispiel die Visegrad-Staaten, ganz speziell Ungarn, bei mRNA-Impfstoffen gesagt haben, das ist uns zu teuer, das ist zu mühsam, weil das ist so schwierig in der Lagerung, und da extrem gebremst haben. Natürlich muss man da der Kommission dann vorwerfen, dass sie gesagt haben, okay, dann springen die reicheren Staaten halt ein für die ärmeren Staaten und übernehmen da Kosten, weil jeder Impfstoff ist günstiger als diese Dauer-Lockdowns fortzusetzen. Ich glaube zwar, dass das Bild sich früher oder später ändern wird. Es ist nur so, also ich glaube, da muss man unterschiedlich sehen, weil ich glaube, wenn wir alleine eingekauft hätten, und wir haben jetzt den Herrn Auer angesprochen, dann glaube ich, säßen wir bis heute nur mit AstraZeneca und Sanofi, das noch nicht einmal zugelassen ist, da. Hätte Deutschland in dieser Allianz, die sie ursprünglich vorhatten, Deutschland, Italien, Niederlande, Spanien eingekauft, die waren ja schon in Verhandlungen mit BioNTech. Frankreich und Spanien waren bereits im Mai in Verhandlungen mit Moderna. Natürlich, das ist ein Unterschied. Was wir jetzt mittlerweile wissen, der israelische Premierminister hat Sebastian Kurz und der dänischen Premierministerin im Mai 2020 eine Kooperation angeboten, dass die drei Staaten gemeinsam einkaufen. Er hat ihnen offenbar damals gesagt, wir müssen jetzt einkaufen, wir müssen jetzt Produktionsstätten errichten. Das war der richtige Grundgedanke. Das war jetzt
aus unserer Sicht hinterher betrachtet ein Versäumnis. Wenn wir zur Frage kommen, welche Reformprojekte müsste denn Europa aufsetzen, um genau solche Dinge in Zukunft zu verhindern? Was würden denn sagen, was wären denn so ein, zwei, drei Punkte, die man unbedingt umsetzen müsste?
Das Erste ist natürlich, dass man jemanden nur eine Verantwortung für etwas aushändigen darf, wenn er es auch wahrscheinlich bewältigen kann. Und wir haben das bei der EU gemacht und es hat nicht geklappt. Der Grundgedanke ist, dass wir immer jetzt Dinge an die EU übereignen und sagen, eine zentrale Rolle der EU ist immer irgendwie besser als eine dezentrale. Und das ist natürlich ein purer Krampf. Ich meine, die unterschiedlichen Maßgaben der Länder haben ja nicht nur was mit dem Geld zu tun, sondern wenn ich in Ungarn keine durchgehende Kühlkette für minus 80 Grad, was ein Haufen ist, habe, dann nutzt mir auch der Impfstoff nichts. Insofern war die Argumentation der Ungarn durchaus richtig. Der Wolfgang Schäuble hat etwas sehr Gefährliches gesagt. Er hat gesagt, ja, das müssen wir halt in Kauf nehmen für den europäischen Gedanken. Da kann man natürlich dann sagen, müssten wir also für den europäischen Gedanken sterben. Denn wir kommen in Deutschland in der momentanen Situation nicht vom Fleck mit der Impferei. Und wir haben die Situation, die absurde, dass am 8. Dezember die ersten DHL-Flüge ab Frankfurt mit Wirkstoff aus Mainz nach Israel geflogen sind. In Deutschland ist nichts angekommen. Da sagen die Leute, sag mal, jetzt eigentlich deppert. Ja, also es geht nicht um Unsolidarität, sondern es geht darum, dass die Menschen in der unmittelbaren Nähe eben nicht irgendwas kriegen, was weit andere Schlauere gemacht haben. Wir setzen es im Augenblick fort. Wir haben die gesamte europäische Haushaltspolitik an die EU übertragen. Sie hat jetzt einen Etat zusätzlich von 750 Milliarden. Da, auch da wissen wir schon, sie kann die Vergabe nicht kontrollieren. Sie wird in Zukunft, auch das ist bereits Teil des Projekts, Steuern erheben dürfen. Und dann fehlt wieder der Unterbau. Also das ist eine große Idee, eine große Rhetorik. Und unten drunter bröckelt es dann weg. Und das zerstört den europäischen Gedanken. Weil der europäische Gedanke ist nicht eine Sonntagsrede. Der muss dann durch tatsächliche Leistung auch eingelöst werden, wenn man das Projekt nicht zerstört. Wird. Und da kommt meine Sorge her, ich bin überzeugter Europäer, aber mit diesem Pfusch wird das nichts.
Kommen wir zu den Lockdowns, die in den letzten Wochen und Monaten für sehr viel Aufsehen gesorgt haben. Es wurde ja behauptet, dass die Lockdowns das beste Mittel wären gegen die Ausbreitung der Seuche. Jetzt spricht Kurz in der Bild-Zeitung davon, dass die Freiheitsbeschränkungen ihren Sinn verloren hätten. Schauen wir uns das kurz an.
Ein Lockdown, wo keiner mitmacht, der hat natürlich auch wenig Sinn. Und wir waren in Österreich in der Situation, dass unsere Zahlen nicht mehr gefallen sind, sondern es hat sich dieser Lockdown irgendwann abgeflacht und die Zahlen sind zwar stabil geblieben, aber nicht weiter nach unten gegangen.
Sind wir Österreicher zu undiszipliniert?
Naja, das erleben wir in Wirklichkeit in vielen anderen Staaten auch. Was wir in Wirklichkeit sehen, ist, dass die Menschen nur über einen bedingten Zeitraum solche Maßnahmen aushalten, dass man auch nicht über ein Jahr lang Angst haben kann. Ich glaube auch, dass auch hier die Bevölkerung schneller ist als die Politik. Dieser Satz ist ja in gewisser Weise auch eine Selbstaufgabe, dass die Politik sagt, ich kann nichts mehr machen, die Bevölkerung hat in Wirklichkeit das Ruder übernommen. Wenn man durch die Innenstadt gegangen ist in den letzten Tagen, hat man natürlich auch festgestellt, dass die Menschen den Lockdown für sich beendet haben, was ja ein ganz wesentlicher Punkt ist. Also es gab riesige Personengruppen, es ist in Wirklichkeit eigentlich eine Phase gewesen, wo man gedacht hat, Corona ist vorbei. Also hier in Wirklichkeit hat die Bevölkerung etwas getan, was die Politik vielleicht jetzt nachvollzieht, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht genau. Aber eigentlich ist für die Menschen im Kopf, das sind die wesentlich weiter schon als die Politik.
Wen treffen die Folgen der Lockdown-Politik besonders stark Ihrer Meinung nach? Vollstein.
Ich glaube, dass es vor allem Menschen trifft, die in prekären Verhältnissen leben oder die eben nicht so viele finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um zum Beispiel in großen Wohnungen zu leben, wo man natürlich dann viel mehr Raum hat, wenn man in der Bewegungsfreiheit beschränkt ist. Oder auch Menschen, die nicht ins Homeoffice gehen können, sondern jeden Tag raus zur Arbeit müssen, die sind natürlich dann in solchen Situationen besonders auch ungeschützt. Aber ich möchte trotzdem noch mal sagen, dass ich finde, was Herr Kurz sagt, das eine schließt das andere nicht aus. Der harte Lockdown hat uns in Deutschland und ich glaube auch in Österreich vor einem Zusammenbruch des Krankenhaussystems bewahrt. Wir haben gesehen, dass im Dezember trotz des leichten Lockdowns die Infektionszahlen enorm angestiegen sind. Sie haben dann einen Peak erreicht mit über 30.000. Und am 3. Januar, da muss man wirklich nur einfach die Zahlen anschauen, am 3. Januar waren 5.800 Corona-Patienten auf unseren Intensivstationen und der Chef der Intensivmediziner hat gesagt, das war der schwierigste Moment in der Geschichte der deutschen Intensivmedizin. Also insofern, es war absolut richtig, die Welle damit zu brechen. Aber klar ist auch, ein harter Lockdown kann immer nur ein kurzzeitiges Instrument sein, weil die Leute es einfach lange nicht aushalten und weil die Kollateralschäden sowohl für die Wirtschaft als auch für die psychischen Folgen für viele Menschen einfach zu gravieren.
Nur wenn ich Ihrer Argumentation folge, dann wäre es ja Zeit, den Lockdown zu beenden, denn von einer Überlastung der Intensivstationen, von einer Überlastung des Spitalsystems sind wir aktuell weit entfernt, oder wie sehen Sie das?
Naja, da wäre ich vorsichtig, weil wir führen immer die Debatte von den Ist-Zahlen. Das Problem dieser Pandemie ist, dass es ein exponentielles Wachstum gibt. Was ist das? Verdoppelungszeiten, die im Moment bei uns zwischen 2 und 4 Wochen, je nach Region sind, aber jederzeit sich verkürzen können. Das heißt, es kann auch sehr rasch wieder alle 7 Tage sein. Und wir wissen, dass bei der Krankheit die heutige Spitalsauslastung sagt uns etwas über die Infizierten von vor 2 Wochen
aus. Wenn sich die Geschichte wiederholt.
Naja, sie hat sich bis jetzt jedes Mal wiederholt. Und ich glaube, der Unterschied zu Deutschland ist, Deutschland hat in der zweiten Welle ja viel früher zugemacht als wir. Die haben ja auch eine, wenn man sich anschaut, die Mortalitätsrate in der zweiten Welle, ist ja Deutschland weit besser aus dem Ganzen rausgekommen. Bei uns hat man es halt nicht Triage genannt, sondern Kategorisierung. Aber das hat natürlich stattgefunden in österreichischen Spitälern. Und jetzt sind wir in einer Gratwanderung. Es wirkt auf den ersten Blick so, als wäre die Situation relativ
unter Kontrolle.
Ja. Aber wir haben halt diese weit ansteckenderen Varianten. Das kann der Herr Strecker auch übrigens mit seiner damaligen Studie jetzt überhaupt nicht mehr bewerten, weil das eine völlig neue Mutation ist, die laut allen Experten zwischen 30-50% ansteckender ist und damit eine Dynamik auslösen kann. Ich glaube, dass der Lockdown sollte ja immer das letzte Mittel sein. Nur der Satz von Sebastian Kurz ist meiner Meinung nach wirklich eine Kapitulation. Mhm. Weil das heißt, die Leute folgen mir nicht mehr, also lass mal's, nur da muss ich ja Antworten geben. Und als Politik bin ich ja der Meinung, musst du vorangehen. Es ist nicht so, dass du dann immer sagen kannst, die Menschen sind schuld und die sind jetzt alle böse, weil vielleicht wäre es einmal an der Zeit, Menschen schlüssig zu erklären, worum es da eigentlich geht. Und da finde ich, dass es in Deutschland Politiker gibt, das werden Sie nicht gern hören, aber die Angela Merkel hat von Anfang an eigentlich immer die gleiche Linie gehabt. Also ja, sie hat, das ist jetzt ihre Interpretation, die ist legitim, aber ich sage, sie hat keinen Zickzackkurs gemacht. Wir haben halt in Österreich immer unterschiedliche Signale gesendet und ich verstehe, dass die Leute sich nicht mehr auskennen und ich verstehe auch, dass die Leute dann keine Lust mehr haben. Und man kann auch keinen dauerhaften Lockdown machen. Nur mir kommt das vor wie Peter und der Wolf. Man schreit der Wolf. Und wenn er dann halt wirklich vor der Tür steht, und das passiert uns jetzt mutmaßlich zum dritten Mal, dann verstehen wir nicht, dass der Wolf schon ziemlich laut anklopft.
Eine Frage noch dazu. Wen treffen denn Ihrer Meinung nach die Folgen dieser Lockdown-Politik ganz besonders?
Die besonders die Schwachen, die Kinder, die Alten und die Prekären. Und das ist ja das Entsetzliche. Aber die Frage ist doch, was ist ein Lockdown? Das ist ja ein abstrakter Begriff.
Eine Freiheitsbeschränkung.
Ja, gut. Es gibt ja manche, da bin ich ja auch dabei. Aber wir wissen in der Gastronomie, warum ist da Lockdown? Die Fabriken arbeiten. Also der Flieger, mit dem ich gekommen bin, der war so proppenvoll. Also da ist irgendwie nicht. Aber in der Straßenbahn ist es wieder anders. Jetzt dürfen die Friseure aufmachen, aber die normalen Ladengeschäfte nicht. Also warum machen wir nicht endlich eine vernünftige Regelungen mit nachvollziehbaren Lockdown-Beschränkungen in den einzelnen Bereichen? Niemand ist im Augenblick dafür, ein Fußballstadion voll auszulasten. Aber vielleicht mit einem Drittel ging's, verstehen Sie? Und also eine vernünftige Politik würde in Rechnung stellen, dass die Ansteckung eben schwächer ist, als wir ursprünglich befürchtet haben. Die Mutante gibt es nicht. Das ist eine Personifizierung. Mutationen gibt es Hunderttausende mittlerweile.
Aber jetzt haben wir leider und mit anderen Worten,
wir haben ein System, das die Leute nicht mehr verstehen. Und es ist auch nicht zu verstehen. Ja? Die Friseure haben in Deutschland Krach gemacht. Jetzt machen sie es auf, was ich auch dafür bin. Also wer Krach macht, der kriegt's. Die Großindustrie hat Krach gemacht. VW darf arbeiten. Aber irgendwie ein kleiner Boutiquenbesitzer, der in seinem Laden nie als eine Dame drin hat, der darf nicht aufmachen. Also mit anderen Worten, es gibt einen Satz von Talleyrand, und den hat offensichtlich Herr Kurz gelesen, auf Bajonetten kannst du halt schlecht sitzen. Wenn die Bevölkerung nicht mehr mitmacht, dann macht sie nicht mehr mit und sie macht nicht mehr mit, weil sie die Einsicht in die Weisheit der Politik verloren hat.
Also ich fasse zusammen, die EU hat bei der Impfstoffbesorgung versagt, da sind wir uns eigentlich einig. Und die Impfung ist eine ferne Hoffnung bis zum Sommer, bis zum Frühsommer. Das wird man sehen. Ich möchte dann zum zweiten Thema kommen, zu Korruption, Amtsmissbrauch und ähnlichen Vorwürfen. Da gab es Hausdurchsuchungen, es gibt Ermittlungen gegen Ex-Minister und gegen Spitzenbeamte. Es gilt immer die Unschuldsvermutung. Aber wie sehen denn Sie die Situation, Herr Nusser? Was ist da dran Ihrer Meinung nach?
Naja, es ist eine. Die Pandemie spielt ja indirekt rein, weil wir im Moment eine extrem aufgehetzte Stimmung in allen Bereichen des politischen Lebens haben. Was ungewöhnlich ist, ist die Vielzahl an betroffenen Personen in so kurzem. Am Verfassungsgerichtshof hat man das nicht jeden Tag. Man hat auch nicht immer einen Finanzminister, einen Amtierenden, der Beschuldigter ist. Man hat nicht. Es gab zwar in der Faymann-Zeit auch einen beschuldigten Kanzler. Aber trotzdem ist die Intensität, mit der das geführt wird, und die Gehässigkeit, die geführt wird, aufsehenerregend. Man muss die verschiedenen Ebenen diesbezüglich unterscheiden, meiner Ansicht nach. Man muss die journalistische Ebene von der Leak-Ebene unterscheiden und von der politischen Implikation. Ich halte das in der gegenwärtigen Situation für sehr schwierig, weil natürlich die Handlungsfähigkeit der Regierung damit eingeschränkt wird, weil man aus den Faymann-Zeiten ja weiß, dass sowas lange dauert, weil ich glaube, die Ermittlungen, in der Faymann als Beschuldigter geführt worden, haben 2,5 Jahre gedauert. Also wenn man überlegt, dass der Herr Blümel jetzt als Finanzminister in der Pandemiekrise und der folgenden Krise der Arbeitslosigkeit jetzt 2,5 Jahre damit beschäftigt, seine Unschuld zu beweisen.
Hat fast 10 Jahre gedauert.
Ja, aber der war dann nicht mehr im Amt, aber der ist natürlich jetzt in Wirklichkeit, müsste eigentlich Krisenbudgets machen und müsste die Wirtschaft beleben oder schauen, wie er die Finanzkraft Österreichs wiederherstellt. Hier sich jetzt herumzuschlagen mit sehr unappetitlichen WhatsApp und SMS, lähmt ihn natürlich in gewisser Weise. Dazu kommt dieses Sittenbild, das die Menschen eklig finden und eigentlich ein Land abbildet, das sie so nicht haben wollen. Dann, nachdem man das alles verschriftlicht hat, hat man das natürlich auch der Öffentlichkeit zugeführt, was vielleicht früher in Kaffeehäusern so ausgemacht wurde, liegt jetzt als Aktenvermerk oder als Teil eines Strafaktes vor. Und dann kommt die journalistische Dimension natürlich dazu. In Deutschland ist das ja anders geregelt, weil da darf ja aus Strafakten nicht zitiert werden. In Österreich ist das alles ein offenes Buch. Auch hier natürlich ist eine Diskussion meiner Ansicht nach nicht schlecht.
Zur Situation in Deutschland kommen wir gleich. Frau Daniel, wie schätzen Sie die Situation derzeit ein? Was ist dran an diesen Vorwürfen, Ermittlungen, Verdächtigungen?
Also ich würde die unterschiedlichsten Causen wirklich unterscheiden. Also ich glaube, dass die Sache Gernot Blümel anders gelagert ist als die Ermittlungen gegen den Finanzminister, als die Ermittlungen gegen den mittlerweile suspendierten Sektionschef des Justizministeriums. Also das sind auch zwei sehr unterschiedliche Causen. Was wir derzeit merken, ist, dass das immer emotionaler wird. Also die ÖVP greift die Justiz mittlerweile in einem Stil an, wie wir es eigentlich früher vom Jörg Haider gekannt haben.
Angriff als beste Verteidigung.
Ja. Gleichzeitig hat man bei der BVD-Causa, also Razzien gegen den Verfassungsschutz, damals gesehen, dass auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht immer alles richtig gemacht hat. Aber ich glaube, das Wichtigste jetzt ist einmal, dass die Justiz ungehindert ermitteln kann. Das ist nötig. Und dass wir als Medien, als Öffentlichkeit verstehen, Beschuldigter, du hast das Beispiel Werner Faymann als Kanzler gebracht, der war ja auch Beschuldigter, heißt nicht gleich schuldig. Und das ist natürlich in einer Situation, die eh schon so emotional aufgeladen ist, wo wir ja sehen, dass die Gesellschaft durch die Pandemie, durch die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg eh ohnehin immer sozusagen mit Wut besetzt ist heikel. Und ich glaube, gäbe es die Pandemie nicht, würden diese ganzen Justizkausen, ehrlich gesagt, die Koalition ziemlich an den Rand des Endes treiben.
Frau Holstein, gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Situation in Deutschland? In Deutschland gibt es den Wirecard-Skandal, einen Milliardenskandal, auch mit österreichischer Beteiligung. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
Also ich glaube, in Deutschland sind viele der Ansicht, dass es eher ein österreichisches Problem ist, diese Freundalwirtschaft. Das sieht man auch schon an den Formulierungen. Bei uns heißt es ja Vetternwirtschaft, was ein sehr altmodischer Begriff hat, mit dem man eigentlich nichts mehr so richtig zu tun hat. Ich würde aber immer davor warnen, sozusagen mit dem Finger auf Österreich zu zeigen, weil dann die vier anderen Finger auf einen zurückzeigen. Und in der Tat haben wir jetzt gerade einen Fall gehabt, wo ein CSU-Bundestagsabgeordneter in höherer Funktion seine Immunität aufgehoben wurde, weil es Ermittlungen gibt, weil er unter Verdacht steht, dass er größere Maskenaufträge an drei Ministerien vermittelt hat und dafür eine Provision in Höhe von 660.000 Euro einkassiert hat. Ich glaube in der Tat auch, dass die Pandemie so ein Klima begünstigt, weil vieles durcheinander geraten ist, weil es einen wahnsinnigen Handlungsdruck für die Regierung gibt. Und dann eben so viele Grauzonen entstehen. Und da ist es natürlich total wichtig, dass man das aufdeckt und ahndet. Und um auf den Ausgangspunkt zu sprechen zu kommen, dass die ÖVP in dieser Situation die Freiheit der Journalisten versucht, weiter einzuschränken, in einer Zeit, in der Österreich im Pressefreiheitsindex auch noch abgerutscht ist, auf Platz 18, so schlecht wie, ich glaube, 2002 nicht mehr, halte ich für ein ganz fatales Signal. Und Sie müssen auch nicht alle Fehler machen, die wir in Deutschland sozusagen schon gemacht haben.
Herr Tichel, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland in Bezug auf Skandalbewältigung.
Schauen Sie, wir haben einen Finanzminister, der sich in den Cum-Ex und in den Wirecard-Skandal verwickelt. Offensichtlich Bundeskanzlerin auch in den Wirecard-Skandal. Wir haben Gesundheitsminister, der sich statt um die Impferei zu kümmern, lieber um seine privaten Immobiliengeschäfte, seine Kandidatur und die Versorgung seiner Freunde mit Amtsposten bemüht. Also kann die Österreicher beruhigen, der Saustall ist in Deutschland mindestens genauso groß. Wahrscheinlich ist in Österreich im Augenblick das Türl größer, durch das man rein und raus kann. In Deutschland, wir haben ja eine weisungsgebundene Staatsanwaltschaft, das schützt schon mal, wie Sie haben es ja genannt. Wir haben bestimmte presserechtliche Verbote, die schützen in Wirklichkeit den Staat nicht mehr, weil ich habe zwei oder drei so Verfahren im Augenblick anlaufen. Dann prozessieren wir halt gegen die Staatsanwaltschaften und dann müssen wir notfalls zahlen. Das ist schmerzhaft. Unsere Leser unterstützen uns in diesem Fall massiv. Ich kann nur sagen, wenn ein Skandal unter den Teppich gekehrt werden soll, dann ist es unsere Aufgabe als Journalisten, ihn wieder hochzuziehen. Manchmal kriegen wir dafür fürchterliche Prügel, aber die müssen wir aushalten. Das ist unser Berufsrisiko.
Verfestigt, Frau Daniel, Herr Nusser, diese Spendenaffäre oder vorher auch das Ibiza-Video, das inzwischen weltweit bekannt ist, den Eindruck, dass aus der Alpenrepublik eine Skandalrepublik geworden ist?
Naja, wir haben das über 40, 50 Jahre. Das beginnt ja beim AKH-Skandal und endet halt jetzt bei der Beschuldigung von Herrn Blümel. Also das Biotop ist ja immer das Gleiche geblieben. Was anders geworden ist, und das halte ich für unangemessen, ist dass die Regierungsspitze die Justiz so attackiert. Ich halte das für falsch und ich halte das auch irgendwie so ein bisschen eine halbstarken Geschichte. Also ich glaube nicht, dass das Autoritätsverhältnis der Regierung dadurch sich auszeichnet, ausgenutzt werden soll, dass man so vorgeht. Auf der anderen Seite finde ich auch natürlich die Diskussion über die, ob Journalisten das dürfen, ein bisschen absurd. Denn ich habe irgendwo ein Leck in der Justiz und dann beschuldige ich den, der Begünstigte dieses Lecks ist und das publiziert, was ich an sich für legitim halte. Es ist ein bisschen so, als würde ich weiß nicht, bei einem Banküberfall den Kassier den Vorwurf machen, dass er so viel Geld in der Geldlade hat. Also das ist ja in Wirklichkeit für den Journalisten sein ursprünglicher Daseinszweck, dass er Dinge publiziert, die er aufdecken will. Also dem Journalisten jetzt das vorzuwerfen, dass es in Wirklichkeit böse SMS 2017 gegeben hat, ist ein bisschen am Thema vorbei.
Ganz erstaunlich ist ja SMS und Chatverläufe, wie naiv eigentlich viele Politiker in diese Sache hineingehen. Die haben offenbar nicht bedacht, dass das alles dann natürlich wieder aufgezeigt werden kann.
Das finde ich ja das wirklich Faszinierende, weil eigentlich den Spruch, jedes Schriftel ein Giftel, das ist ja nicht etwas, das wir Journalisten exklusiv kennen, dass das immer wieder aufs Neue passiert ist und natürlich zeigt es ein gewisses Sittenbild und es geht ja öfters nicht nur um juristische Fragen. Mitunter geht es einfach nur darum, dass man sieht, wie das eigentlich funktioniert. Wurscht, ob man das Freundalwirtschaft, Vetternwirtschaft, wie auch immer nennt. Ich halte nur den Zeitpunkt für extrem heikel, weil wir wirklich eine Riesenherausforderung haben, die ja auch nicht besser werden wird. Wir wissen, die Folgen für Wirtschaft, für Arbeitslosigkeit, das alles wird ja erst auf diesem Kontinent und auch bei uns auf uns zukommen. Und ich glaube, dass die die letzten Ermittlungen und auch die Reaktion damit. Und ich finde auch, man kann nicht so damit umgehen als Regierungspartei, weil die ÖVP hat sich eigentlich nie als Jörg-Haider-Partei verstanden. Wenn sie es jetzt doch tut, ist das heikel. Und das nimmt dann halt Vertrauen in eine Regierung zu einem Zeitpunkt, wo aber das Vertrauen essentiell wichtig ist. Das heißt, ich glaube, dass da schnell was passieren muss, auch im Umgang mit diesen Sachen. Und ganz ehrlich, ob deutsche Medien jetzt wörtlich aus einem Ermittlungsakt zitieren oder es halt nur zu beschreiben, die Fälle kommen ja trotzdem ans Tageslicht. Und ich glaube, auch da sollte man jetzt nicht sagen, ich darf jetzt diese SMS nicht mehr zitieren, weil ich glaube auch, dann geht man halt die Klage ein und wird es trotzdem bringen.
Ja. Frau Holstein, wäre es vorstellbar, dass die deutsche Bundeskanzlerin einen offenen Brief an die Ermittlungsbehörden schreibt, in dem sie dazu auffordert, dass hier endlich eine Einvernahme stattfinden möge und anderen Druck ausübt?
Also Angela Merkel ist ja dafür bekannt, dass sie sich sehr zurückhält. Und insofern, nee, es wäre völlig unvorstellbar.
Aber wie ist das zu bewerten, wenn ein Regierungschef versucht, die Justizbehörden anzutreiben, um es höflich zu sagen?
Wozu anzutreiben?
Der Herr Kurz hat darauf gedrungen, dass er endlich von der Staatsanwaltschaft angehört wird.
Naja, wenn er selbst angehört wird, das finde ich ja schon mal gut. Ja, also einen deutschen Spitzenpolitiker vor Gericht würde ich mir mal wünschen. Ich glaube auch, dass man Vertrauen nicht simulieren kann und herstellen kann, wenn man sagt, wir haben jetzt ein Problem, sondern Vertrauen muss man sich erwerben. Wenn man es verloren hat, ist es ziemlich schlimm. Und wir haben eher in Deutschland die Situation, dass wir ein echtes Gruselkabinett haben, wo mindestens die Hälfte der Minister eigentlich rücktrittswürdig sind. Aber wir sagen immer, naja, das dürfen wir jetzt nicht tun, weil wir haben ja jetzt Corona. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn das Vertrauen erodiert, erodiert es umso schneller, wenn diejenigen, die da droben sitzen, einfach sitzen bleiben. Und das ist wirklich ein verheerendes Signal. Corona wird genommen, auch als Vorwand politisch, um ja nicht zurückzutreten. Also das ist doch unglaublich.
Also die Umfragen sagen aber nach wie vor, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung hinter dieser Politik steht, dass über 40% der Ansicht sind, dass die Union die beste Corona-Politik macht.
Wunderbar. Das sagt der Regierungssprecher auch immer.
Das ist schon ein kleiner Unterschied zwischen einer Befragung der Bevölkerung und einem Regierungssprecher. Ich wundere mich bloß immer, wenn dann sozusagen die Idee kommt, dass das Volk kurz davor ist, die Regierung mit Mistgabeln aus dem Amt zu jagen, weil das kann man nur sagen, das geben die Zahlen nicht.
Nein, behaupte ich ja auch nicht. Aber trotzdem bin ich der Meinung und darf es sagen, dass wir eine solche Skandalregierung in Wirklichkeit haben. Ich kann es ja noch mal aufzählen. Es würde allerdings vielleicht die Sendung endgültig zeitlich sprengen. Aber Rücktritt gibt es gar nicht mehr.
Also sind Sie mit der Regierung nicht zufrieden?
Nein, also ich finde, mit einem Finanzminister im Cum-Ex-Skandal verwickelt ist, der bei Wirecard mitspielt, eine Kanzlerin, die ebenfalls da nicht aufklärt, da würde ich mir wünschen, dass wir die Staatsanwaltschaft oder dass die Kanzlerin von der Staatsanwaltschaft mal einvernommen wird. Die Tatsache, dass sie nicht vernommen wird, ist kein Freispruch. Im Gegenteil, sondern der Skandal gärt vor sich hin. Und wir sagen, sind ja alle zufrieden, damit ist ja wunderbar.
Aber ich glaube, der Punkt hier war ein anderer, nämlich, dass nicht der Eindruck entstehen darf, dass die Gewaltenteilung nicht aufgehoben wird. Und ja. Sobald der entsteht, das ist das eigentliche Problem beim Vertrauen in der Bevölkerung, ja. Glaube ich.
Aber dann tauschen wir die Regierungen einfach. Also wenn die Österreicher die Merkel super finden und der Herr Kurz in der Bild-Zeitung Interviews gibt, dann tauschen wir einfach
vielleicht liegt es daran,
auf Zeit.
Weil
vielleicht.
Wir gegenseitig zu wenig wissen von den Schlawinern.
Möglich, wir sind ja auch lange weit voneinander entfernt.
Ja, natürlich, das ist sicher so.
Ich möchte noch einmal zurück zum Stichwort Urbanisierung. Das geht ja auch immer um, dass die Medien hier extrem unter Druck gesetzt werden sollen. Ist so eine Tendenz erkennbar in Österreich?
Also ich würde extrem aufpassen mit solchen Begriffen. Also weder gibt es in dem einen Land eine Zensur, wie manchmal auf Twitter zu lesen gibt, noch ist das annähernd vergleichbar mit dem, was in Ungarn los ist. Also da wurden ja eigentlich alle freien Medien zerschlagen mittlerweile. Orbán hat sogar kleinste Internetmedien unter Kontrolle gebracht. Also das würde ich wirklich nicht mit uns vergleichen. Das ist immer wieder, und das ist auch nicht die erste Regierung, muss man auch dazu sagen, Versuche gibt, die Medien dazu zu bringen, liebsamer zu berichten, dass es immer wieder Angriffe gibt. Das haben wir ja auch gekannt mit verschiedenen Versuchen, den ORF unter Kontrolle zu kriegen, also mit politischen Einfärbungen. Ja, aber von Orbán und Ungarn sind wir noch zum Glück sehr weit entfernt.
Ich möchte ein bisschen kurz gegen den Strich bürsten. Hier sitzen ja 5 Journalistinnen und Journalisten. Gibt es eigentlich auch Anlass zur Selbstkritik im Zuge dieser ganzen Berichterstattung? Skandalisieren wir zu sehr und zu früh? Wie werden Sie das sehen?
Naja, es schließt das Berufsbild ein bisschen aus, würde ich sagen. Also, das Selbstkritik ist nicht vorgesehen im Kodex.
Hier ist die Gelegenheit. Links, rechts, Mitte ist die Gelegenheit zur Selbstkritik.
Naja, in Wirklichkeit natürlich ist auch im Journalismus im letzten Jahr nicht alles gut gelaufen, das muss man ganz klar sagen. Also wir haben ja in Wirklichkeit auch gelernt, wir haben natürlich auch Fehler gemacht, wir haben natürlich auch in vielen Phasen zu wenig hinterfragt. Das ist glaube ich, auch eine Lehre, die man ziehen muss aus dem letzten Jahr. Man hat in Wirklichkeit vieles auch im Zuge der Geschwindigkeit und weil man auch überfordert war mit einem ganz neuen Themenfeld. Wir sind ja alle nicht als Virologen eingestiegen. Wir sind jetzt natürlich alle mehr oder weniger fertig ausgebildet und Master in allen möglichen Facetten. Natürlich haben wir auch vieles nicht gewusst und haben da viele Diskussionen nicht geführt, die wir hätten führen müssen. Aber das Gute an, wir haben zumindest vielleicht eine Lernkurve. Also manche haben ja nur eine gerade Linie, aber wir haben vielleicht eine Lernkurve.
Herr Tichy, Sie sind ja robust im Austeilen. Sehen Sie Grund zur Selbstkritik?
Jeder muss sich immer selbst kritisieren, aber man muss natürlich, jetzt, wenn ich jetzt schon wieder zum Meckern anfange, dann sorgt der Frau Holstein dafür, dass ich nicht mehr heim darf. Ja? Aber wir haben ja doch den Zustand, dass wir eine wissenschaftliche Untersuchung haben über den vom Professor Haller, der sagt, die Medien insgesamt waren ein bisschen zu unkritisch, was bei Corona betrifft, die Regierungslinie. In einer offenen Gesellschaft muss man darüber diskutieren. Ja? Und da gibt es viele Belege, die ich jetzt nicht aufzählen will. Also wahrscheinlich haben wir manchmal vor Entsetzen über diesen Virus aufgehört zu sagen, geht's auch anders? Geht's dann nur mal kleiner? Geht's? Also das ist eher, aber ich bin insofern optimistisch, weil wir natürlich große Medien haben, die sind meistens zufrieden, kleine, die meckern. Das ist gut für die Kleinen, schlecht für die Großen. Und eines muss man in Deutschland sagen, wir haben jetzt ein Gesetz der Landesmedienanstalten, die dürfen jetzt kleinere Medien angreifen, sagen, ihr habt unwahr berichtet, beweist das Gegenteil für die Zeit oder gesamten Existenz. Wir haben Kontrolle, wir haben Beweislastumkehr und das ist schon ein Zustand, den ich Österreich nicht wünsche.
Frau Holstein, waren wir zu unkritisch in der Berichterstattung in der Corona-Pandemie? Das geht jetzt immerhin schon ein Jahr.
Also ich würde das Problem woanders sehen und das ist unabhängig von Corona, aber zeigt sich in der Pandemie besonders, nämlich dass die Aufmerksamkeitszyklen immer kürzer geworden sind. Und da haben auch die sozialen Netzwerke dazu beigetragen und man hat ja wirklich inzwischen den Eindruck, dass jeden Tag eine andere Sau durchs digitale Dorf getrieben wird. Und leider muss man sagen, springen wir Journalisten auch sehr oft drauf auf diesen Zug und versäumen es, sozusagen eine langfristige Perspektive zu haben, nachzuhaken, zu recherchieren und dann auch vielleicht mal ein paar Wochen später noch mal zu gucken, was ist draus geworden. Dann machen wir nämlich schon wieder den nächsten Trend mit. Und gerade in so aufgeregten Zeiten wäre es wichtig, dass wir da eine solide Berichterstattung bieten und eben auch eine nachhaltige Berichterstattung.
Frau Daniel, auch selbstkritisch gesehen, treiben wir zu viele Säue durchs Dorf?
Ja, also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen der Pandemie und den Justizkausen. Natürlich reagieren wir mitunter viel zu aufgeregt in der ersten Sekunde. Das ist auch, da sind wir auch Getriebene mittlerweile der Social Media. Das ist sicher noch ein Unterschied von vor ein paar Jahren. Und man muss da aufpassen, dass man nicht immerzu mit den Wölfen heult und versuchen zu schauen, was ist jetzt wirklich dran, es zu hinterfragen. Fragen. Bei der Pandemie, glaube ich, sind die zwei Länder auch in der Berichterstattung überhaupt nicht vergleichbar. Also ich glaube, dass auch der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland da sehr viel ruhiger berichtet hat. Bei uns sind Allerbergers und das ist das Pendant zum Herrn Streck. die ganze Zeit auch sehr, sehr groß vorgekommen. Also ich glaube nicht, dass wir diese Einseitigkeit gebracht haben. Wir haben auch in Österreich nicht jemanden wie den Christian Drosten, das Gesicht der Pandemie, das eigentlich von Tag 1 ab geredet hat. Ich glaube, eher da kann man uns vorwerfen, dass wir eben nicht geschaut haben, dass wir von Tag 1 ab eigentlich versuchen, echte Experten zu befragen und dass wir eigentlich zugelassen haben, dass wir dauernd von einem virologischen Quartett berichten, das aber aus 4 Politikern bestanden hat. Also das sollten wir vielleicht reflektieren, dass wir in Zukunft wirklich mehr die Fachleute auch fragen, weil der Rest ist die politische Entscheidung, aber die Grundlage sollte halt von Wissenschaftlern kommen.
Ich möchte noch mal zurückkommen zum Ausgangspunkt unserer Diskussion. Wir alle leben ja seit 12 Monaten mit dieser Pandemie. Und meine Frage wäre nach Ihren persönlichen Absichten, was wird dann das Erste sein, was Sie am Ende der Pandemie machen, Frau Holstein? Wie wird denn das bei Ihnen sein?
Also 2 Sachen. Das eine ist, dass mein Vater zu Beginn der Pandemie gestorben ist, was sozusagen der viel größere Einschnitt für die Familie war als alles, was dann folgte. Und er ist nicht an Corona gestorben, aber wir haben ihn schon sozusagen unter diesen Bedingungen beerdigen müssen. Und da war immer der Plan, wenn es wieder möglich ist, werden wir es mit einer ganz großen Trauerfeier nachholen, dass wir nochmal sein Leben würdigen. Und das ist sozusagen das Erste, was wir organisieren wollen. Und das Zweite ist was ganz Profanes. Ich bin leidenschaftliche Karaoke-Sängerin mit einem kleinen Kreis von wunderbaren Ex-Kollegen. Und das ist natürlich wegen der Infektionsgefahr ausgefallen. Und ich habe es versucht zu überbrücken, indem ich viel unter der Dusche gesungen habe. Aber das ist dann auf Dauer auch nicht zufriedenstellend.
Herr Nusser, wann werden Sie Karaoke singen?
Nie, hoffe ich. Also ich kann ganze Seele leer singen. Bei mir ist es eher so, also mir reicht die Möglichkeit, also mir, dieses eingesperrt Gefühl, das Aufgehobene würde mir reichen. Ich würde es vermutlich nicht gleich auch ausnutzen, weil es wurde, wenn die Finnen gefragt werden, warum sind sie besser durch die Pandemie gekommen, dann haben sie gesagt, wir sind gern allein. Das trifft auf mich gut zu. Also mir würde ich, also die Freiheit, die man nicht nutzen muss, allein zu sein, verbringen zu können, würde mir reichen.
Das heißt, das Ende der Pandemie wird keine große Umstellung sein?
Es wird eine große Umstellung im Kopf sein, aber nicht im Verhalten.
Frau Daniel, wie wird das bei Ihnen sein? Die Pandemie ist vorbei. Was tun Sie?
Also ich glaube auch, erstens einmal ist es die geistige und psychische Erleichterung dann. Also im Kleinen nicht großartig viel anderes, das glaube ich auch. Aber was ich dann endlich wieder stärker machen würde, wäre Reisen. Das ist etwas, das, also zwangloses Reisen, dass man wieder einfach auch ein Wochenende wohin fliegen kann, dass man in die USA, was ich immer regelmäßig gemacht habe, hinfliegen kann und sich da freier bewegen kann, im Sinne auch, dass man nicht permanent Angst haben muss, dass man jemand anderen ansteckt.
Das heißt, die Sache mit dem Reisen, das könnte zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führen, weil ja sehr viele Leute dann Dinge machen werden und aufholen werden, die sie jetzt nicht machen könnten.
Das glaube ich persönlich ja. Also ich glaube nicht, dass wir von einem Tag auf den anderen plötzlich die Reisegewohnheiten zurückbekommen, die wir vor einem Jahr gesehen haben. Aber der Mensch will ja zurück zu dem, was schon war. Also ich glaube nicht an diese Weltuntergangsbeschwörungen, dass am Ende der Pandemie wird das ganze Leben ganz anders sein. Es wird eine Zeit lang dauern, weil man dem Frieden wahrscheinlich nicht sofort trauen wird, was auch nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, wir werden dann Schritt für Schritt zurückgehen. Und ich glaube, ja, die Reiselust ist bei allem riesig groß. Und das wird dann auch ein Motor für die einzelnen Länder sein. Wurscht, ob das jetzt Österreich ist mit dem Tourismus, Frankreich, Italien, Spanien. Die Leute wollen wieder Urlaub machen.
Herr Tiche, gehen Sie in den Biergarten oder singen Sie Karaoke oder sind Sie glücklich allein? Wie wird das bei Ihnen sein?
Ich würde am ersten Tag am liebsten in mein Lieblingscaféhaus gehen, zum Wackers, und würde mal wieder mit den alten Leuten gemeinsam einen Kaffee trinken. Und dann würde ich alle meine Teamkollegen einladen, unsere vielen freien Mitarbeiter, die ich jetzt schon so lange nicht mehr gesehen habe, und sie jeden Einzelnen umarmen. Weil wir arbeiten so intensiv miteinander und haben uns jetzt praktisch ein Jahr lang nicht gesehen. Das kann so nicht bleiben.
Was macht das mit den Menschen, die sich einander nicht sehen können, Ihrer Meinung nach? Schon sehen können, aber nur virtuell.
Ich glaube, dass die Zufallsbegegnungen, das ist für uns Journalisten schon schlimm, die Zufallsbegegnungen abgenommen haben. Dass man jemanden trifft und der erzählt einem eine Sichtweise oder gibt einem ein geheimes Staatspapier oder was auch immer. Aber diese ganze Summe von Eindrücken, die fehlt. Wir leben doch aus dem Papier und vom Telefon. Und diese Art von Kontakten, dass man einfach mal wieder das Ungewöhnliche erlebt, die total andere Meinung und einfach das Zufällige, das ist eigentlich, ich finde, es ist so eine Stagnation ein bisschen. Und die liegt eben daran, weil wir alle so auf uns zurückgeworfen sind und uns aus Theorien ernähren und nicht mehr aus konkreten Menschen, mit denen wir irgendwas machen, was man halt immer so macht mit Menschen.
Herzlichen Dank für diese persönlichen Eindrücke. Ganz zum Schluss. Corona und die Korruptionsermittlungen werden uns Journalisten ja noch länger beschäftigen und Servus TV wird Sie auf dem Laufenden halten. Meine Damen und Herren, das war links, rechts, Mitte zu den Themen der Woche. Morgen am 1. März ist übrigens der Welttag der Komplimente. Daher möchte ich Ihnen sagen, Sie waren großartige Gäste und Sie sind ein großartiges Publikum. Vielen Dank und guten Abend.